Stories behind video games.
Woohoo! Here we go!
Nintendo Sprechstunde. Lektion Nummer 4. Die Entstehung von The Legend of Zelda. Die Nintendogs heute: Andreas Heeren und Georgios Karasmanis aus der GamerWG. Im ersten Teil der heutigen Sendung erfahrt ihr zunächst etwas über der Entstehung von The Legend of Zelda und im zweiten Teil werden wir uns die Frage stellen, was genau die Faszination der Serie ausmacht.
Gestartet hat alles 1984, noch ein Jahr vor meiner Geburt. Da war Miyamoto Leiter des Research and Development Teams. Er entwickelte unter anderem Super Mario Bros. Für das Famicom, was bei uns besser bekannt ist als NES. Parallel sollte er ein zweites Spiel entwickeln, wo er vollkommene Narrenfreiheit genießen durfte. Miyamoto entschied sich für die Entwicklung eines Action-Adventures.
Jetzt muss man dazu sagen, dass Ende der 1970er Jahre in Japan westliche Kultur total populär war. Damals produzierten die japanischen Firmen Zeichentrickfilme mit westlichen Figuren. Eigentlich sollten diese Zeichentrickserien ausschließlich in Japan veröffentlicht werden. Doch auch international fanden diese Filme Absatz. Bekannt hier bei uns sind zum Beispiel die Biene-Maja-Filme, Pinocchio, Vicky und die starken Männer, Heidi, Alice im Wunderland oder Robin Hood. Miyamoto war aber vor allem persönlich ein großer Fan der Disney-Filme. Robin Hood, Peter Pan oder auch Merlin und Mim.
Miyamoto wollte nun ein Videospiel produzieren, in dem man ein ähnliches Abenteuer wie in den damaligen Zeichentrickfilmen erleben kann. Einzige Problematik, der gegenüberstand, war die technische Begrenzung. Das zuvor erschienene Super Mario Bros. Auf dem NES war zwar extrem erfolgreich, aber bot kaum Handlungen, man hatte als Spieler kaum Freiheiten oder gar Rätsel zu lösen.
Takeshi Tezuka entwickelte nach den Vorgaben von Miyamoto die grundlegende Hintergrundstory des Spiels. Demnach wurde das Königreich Hyrule von einer dunklen Armee angegriffen, die von Ganon angeführt wurde.
Ganon gelang es, das Triforce der Macht zu stehlen. Aus Angst, dass Ganon nun auch das Triforce der Weisheit stehlen könnte, zerbrach die Prinzessin dieses in 8 Teile und ließ es über ganz Hyrule verteilen. Bevor Ganon im Zorn die Prinzessin gefangen nehmen ließ, schickte er ihre treue Zofe Impa, einen fähigen jungen Mann, suchen, der die Triforce-Teile wieder vereinigen und Ganon besiegen sollte.
Die starke und weise Persönlichkeit der Prinzessin sollte durch ihren Namen verstärkt werden. Nach langem Suchen nach dem richtigen Namen entschied sich das Team, die Prinzessin Zelda zu nennen. Namensgeberin ist Zelda Fitzgerald, US-amerikanische Schriftstellerin, die eine starke Persönlichkeit war und durch ihre eher depressive, aber auch selbstkritische Biografie Shigeru Miyamoto damals unglaublich beeindruckt hatte. Zudem gefiel ihm der Klang des Namens Zelda so sehr, dass er gleich das ganze Spiel nach ihr genannt hat: The Legend of Zelda.
Der Spieler sollte sich sofort mit der Hauptfigur identifizieren können. Die Spielfigur, die man spielt, heißt Link, was zu Englisch verbunden bedeutet. Und genau das war auch das Programm. Man sollte sich mit der Figur verbunden fühlen. Miyamoto war bei der Entwicklung von den Kindheitserfahrungen im örtlichen Stadtwald von Sonebe inspiriert. Die große, frei begehbare Oberwelt gab dem Spiel ähnliche Freiheiten und Gefahren. Zur besseren Orientierung und auch zwecks technischer Begrenzung wurde das Spiel aus der Vogelperspektive dargestellt.
Der Spieler sollte im Laufe seines Abenteuers immer größere Abschnitte dieser Oberwelt erkunden können. Doch nur wer im Besitz der nötigen Gegenstände war, konnte nach und nach neue Abschnitte erreichen. Die Gegenstände selbst mussten jeweils in den Dungeons entdeckt werden. Die Dungeons wurden vom Entwicklungsteam mit lauter kniffligen Rätsel bestückt. Um eine Übersicht zu behalten, konnte der Spieler in den Dungeons Karten und Kompasse finden. Doch erst wer die nötigen Schlüssel gefunden hatte, konnte die Schatztruhen plündern und die Endgegner besiegen. Der revolutionäre Inventarbildschirm ermöglichte dem Spieler, stets die Übersicht über alle Gegenstände im Besitz zu behalten.
Nun erinnern wir uns zurück an die Zeiten des NES und an die ersten Spiele. Da war es so, dass man ja noch nicht frei speichern konnte und man entweder Spiele hatte, die man im einen Rutsch durchspielen musste, oder man hat dann am Ende eines Levels einen Code bekommen, den man dann eingeben konnte. Da The Legend of Zelda nun mal sehr umfangreich und sehr groß war, musste man sich eine neue Lösung einfallen lassen, wie man das mit dem Speichern machen kann. Und die Lösung war dann der Einsatz eines Batteriespeichers. Der Einfluss der westlichen Zeichentrickfilme war bei Legend of Zelda sehr groß. Ähnlich wie die Disney-Filme lehnt sich The Legend of Zelda an vielen Details den westlichen Märchen an.
Ein Beispiel aus dem Disney-Zeichentrickfilm Merlin und Min, oder wie das Original aus dem Jahre 1963 hieß, The Sword in the Stone. Die Hauptrolle im Film spielt der kleine Flo. Dieser wird unfreiwillig mit Hilfe von Zauberer Merlin zum Ritter der Tafelrunde, König von England, als er Excalibur aus dem Stein zieht. Disney-Film lehnt sich also an der Märchenfigur Arthur und die Ritter der Tafelrunde an. Ähnlich hat das also auch Miyamoto bei The Legend of Zelda getan. Miyamoto übergab dem talentierten Koji Kondo die Verantwortung für die musikalische Untermalung des Spiels.
Miyamoto wollte unbedingt ein Happy End haben, genauso wie eben in den Märchen. Nach dem ersten Durchspielen wird der Schwierigkeitsgrad hochgesetzt, sprich im Endeffekt hat das Spiel einfach mehr Gegner bekommen. Erschienen ist das Spiel 1986 in Japan und 87 in USA sowie in Europa. Das Spiel war ein voller Erfolg.
In den weiteren Teilen wurde das Gameplay immer wieder weiterentwickelt. Es wurden teilweise wie im zweiten Teil RPG-Elemente eingebaut. Man konnte also Erfahrungspunkte sammeln, man konnte Magie ausführen und lernen. Oder umfangreiche Waffen- und Rüstungsmöglichkeiten wurden geboten. Und es wurden immer umfangreichere Dungeons und Oberwelten geboten.
Die Zelda-Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit und konnten sich weltweit schon über 60 Millionen Mal verkaufen.
Ich meine, Zelda ist wirklich eines der größten Titel und Franchises von Nintendo. Nun, wie sieht's überhaupt aus? Stellen wir uns doch mal die Frage, was macht die Zelda-Spiele überhaupt so besonders? Was würdest du sagen?
Ich denke, ganz einfach, wie wir schon am Anfang dann gesagt haben, im ersten Part, dieses Märchen, was man selbst erleben darf. Ich meine, jeder von uns hat als kleines Kind die ganzen, denke ich, Disney-Filme und alles drum und dran gesehen. Und ähnlich ist halt auch das Spiel aufgebaut. Man ist erst dieser kleine Junge in seinem Dorf, man ist behütet und man möchte aber, es ist der Drang da, man möchte raus, man möchte Abenteuer erleben, man möchte gegen Monster kämpfen, man möchte Rätsel lösen, man möchte halt den Gefahren trotzen und sich halt irgendwo auch selbst etwas beweisen. Und genau das ermöglichen eigentlich alle Zelda-Spiele. Man fängt ja immer wieder in diesem kleinen, behüteten Raum an, geht raus, erlebt seine ersten Schritte, irgendetwas Großes passiert und auf einmal ist man in dieser riesigen Geschichte drin und muss dann sämtlichen Gefahren trotzen. Und es ist eigentlich ganz einfach aufgebaut, aber darin liegt irgendwie einfach die Faszination.
Jeder von uns hat als Kind, wenn er im Wald gespielt hat oder wo auch immer, Abenteuer erlebt. Irgendwann hört das auf. Irgendwann gehst du nicht mehr in den Wald und spielst mit deinen Freunden Verstecken oder baust Buden und sowas oder erkundest irgendwelche Höhlen oder was auch immer. Und vielleicht ist es auch dieses Urmenschliche sozusagen in uns, was uns bewegt und wieso wir auch Freude finden an solchen Dingen. Der Spieltrieb ist ja bewiesenermaßen wirklich bis zum Ende des Lebens im Bewusstsein des Menschen verankert. Von daher, glaube ich, sind das urmenschliche Bedürfnisse auch, Abenteuer zu erleben. Und natürlich, ein Super Mario-Spiel ist schön, gut, macht jedem Spaß, aber im Endeffekt, dieses Volumen einfach, was ein Zelda-Spiel bringt, kann ein Mario-Spiel niemals bringen. Die ganze Story, die Emotionen, die Rätsel und sicherlich auch dieser Sammeltrieb und wirklich noch mehr Rubine zu finden, alle Herzcontainer zu haben, alle Waffen zu finden, dem Boss nochmal gegenüberzutreten und dann wirklich fertig zu machen. All diese Dinge, aber auch Sidequests, sag ich mal, das macht einfach ein Zelda-Spiel aus, oder?
Ja, eben, die Handlung und die Geschichte, die dann halt eben da noch mitschwingt. Ich meine, du hast jetzt Super Mario angesprochen. Es ist natürlich keine Frage, ein super Spiel, macht auch super viel Spaß. Aber da ist ja im Prinzip eigentlich immer nur die Geschichte, Prinzessin wird entführt und dann kämpfst du dann wieder gegen Bowser oder Baby Bowser oder wen auch immer, um sie dann halt zu retten. Und bei Zelda ist dann halt immer dann irgendwo dann doch eine große Geschichte mit verbunden, dann fantasievolle Monster, die es zu besiegen gilt. Aber auch ein besonderes Merkmal bei Zelda ist ja eigentlich immer, dass die ganzen Teile, die es gibt, eigentlich immer für sich stehen können. Also man hat ja eigentlich immer wieder die Geschichte wieder auf Null gesetzt. Man fängt dann wieder dann an in seinem kleinen behüteten Bereich, geht wieder raus, sammelt wieder alle Gegenstände, wird nach und nach besser und dann kriegt man wieder einen schönen Abschluss und dann, das ist ja auch keine, obwohl es schon so viele Teile gibt, muss man nicht von vorne anfangen, um irgendeinem Storyfaden zu folgen, sondern es sind so kleine Geschichten, die so für sich stehen. Was halt, denke ich, auch was
Ja.
Besonderes ist, was du halt sonst ja bei großen Reihen halt nicht hast.
Ja, also das finde ich auch immer ganz gut, ja, wenn man wirklich quer einsteigen kann in eine Serie und trotzdem aber dann Gefallen findet an dieser Serie und, sag ich mal, dann sich auch ältere Spiele reinholt und wirklich genauso gut und ein genauso schönes Erlebnis haben kann wie jemand, der alle Teile gespielt hat, ja. Absolut richtig. Aber was ich auch so klassisch finde für Zelda, ist nun mal das Master Schwert auch. Ja? Das Master Schwert hat für mich auch eine ganz besondere Bedeutung so in den Spielen immer, weil mit diesem Schwert letztendlich ja wächst Link plötzlich aus dieser, ich möchte mal sagen, unfreiwilligen Anti-Held-Situation heraus. Und wird plötzlich wirklich zum Ritter. Wird quasi zu einer Art, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, Messias. Messias deswegen, weil er plötzlich für die Rettung des Volkes steht, ja. Weil er plötzlich für das Gute gegen das Böse steht. Weil er derjenige bringt, der wirklich die Rettung aus dem Volke heraus. Und das ist ja auch so typisch Messias-mäßiges, dass du wirklich aus dem Volk heraus ein einfacher Mensch bist, aber plötzlich ab Master Schwert etwas ganz Besonderes bist.
Ja, das ist ja dieser Excalibur-Moment, wie man dieses
Richtig.
Schwert dann halt aus dem Stein zieht. In dem
Richtig.
Fall dann halt, du kriegst dieses Masterschwert und das ist dieser Moment, wo du weißt, ich bin wirklich der Auserwählte und an mir liegt es wirklich jetzt, dem Feind gegenüberzutreten und den Leuten zu helfen.
Richtig.
Deswegen ist dieser Moment dann natürlich dieser magische Moment, wo du dann merkst, ich bin doch mehr als dieser kleine Junge aus dem Dorf und ich kann es einfach schaffen.
Richtig, richtig. Und wieso? Also das finde ich erstmal ist ein wichtiger Moment und ein weiterer Moment, der auch wichtig ist, den man vor allen Dingen bei A Link to the Past, was ich ja persönlich als eines der schönsten Zelda-Teile finde, ist dieser Moment, wo du plötzlich als Vertreter des Lichts sozusagen, als Vertreter des Guten, das erste Mal in die Schattenoberwelt kommst, ja? Und sag ich mal, alleine die gigantisch unglaublich coole Musik, die Takashi Tezuka entwickelt hatte, in dem Moment ist total genial. Also weiß ich, kannst du dich erinnern, die typische, die klassische Musik aus der Schattenoberwelt?
Ah, Link to the Past habe ich leider nicht gespielt.
Geniales Spiel, geniales Spiel. By the way, jetzt ist ja, oder jetzt kommt ja der Nintendo 3DS-Teil ganz aktuell jetzt erschienen von Ocarina of Time, ehemalige Nintendo 64-Spiel. Und auch das ist natürlich ein Meilenstein. Auch das ist ein Spiel, was die Serie ja revolutionär ja, beeinflusst hat auch, ne?
Das Spiel war ja mit eigentlich mein großer Einstieg in die Serie, weil ich habe zwar von den alten, teilweise aus der Vogelperspektive, habe ich mal ein bisschen reingespielt, weil ein Cousin von mir hatte das und ich war mal zu Besuch, da habe ich mal ein bisschen reingespielt, aber ich hatte es halt selber nicht. Und wo ich dann irgendwann, ich glaube, es war zu Weihnachten, dann das Nintendo 64 bekommen hatte, dann hatte ein Freund von mir, hatte Ocarina of Time, sagt, das ist super geil und sofort ausgeliehen und gespielt und das war fantastisch. Also es war ein unglaubliches Spielerlebnis dann, was sich mir da geboten hat. Und von da an habe ich dann auch Majora's Mask gespielt und später dann auch Wind Waker und alles. Aber Ocarina of Time war dann halt dieser große Moment, wo ich mich dann wirklich lange und intensiv dann mich mit einem Zelda-Spiel beschäftigt habe und dann irgendwo dann die Faszination erlebt habe.
Ja, wie sieht's aus? Sollen wir langsam zum Ende kommen?
Können wir gerne machen. Können wir gerne machen.
Dann würde ich sagen, das Thema Zelda ist noch nicht zu Ende. Wir werden mit Sicherheit noch die ein oder andere Folge dazu aufnehmen. Aber zumindest für heute machen wir Schluss. Ich hoffe, es gibt da auf jeden Fall den einen oder anderen, der vielleicht einen Kommentar hat, vielleicht eine Frage hat. Wir verabschieden uns und wünschen euch einen wunderschönen Tag. Euer Georgios.
Macht es gut, euer Andreas.
Stories behind video games. Nintendogs.